In Venezuela steigt die Kriegsgefahr. In Europa bleibt die Lage auch vor Weihnachten angespannt. Doch eine neue Resolution will gerade jetzt die Friedensbewegung wieder in die Offensive bringen. Für die Corona-Aufarbeitung war 2026 kein Jahr des Durchbruchs, aber es gab doch Erfolge. Auf eins blickt auf die Enquete-Kommission in Brandenburg. Und im Interview des Tages spreche ich mit Auf eins Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Er sagt, 2026 kann ein Schicksalsjahr für Deutschland werden. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf eins. Noch gut eine Woche, dann endet das Jahr 2025 und damit die erste Hälfte der 20er Jahre. Ein Jahrzehnt, das für viele einen beinahe mystischen Klang hat. In der Geschichte wurden gerade in den 20er Jahren immer wieder die Weichen für ganze Jahrhunderte gestellt. Und auch heute scheint es wieder so zu sein. Freiheit oder Diktatur? Krieg oder Frieden? In den kommenden Monaten könnten diese Fragen entschieden werden. Doch im Moment hofft die Welt vor allem auf friedliche Weihnachten. Es sind Tage der Besinnlichkeit, auch für uns. Hier sind die letzten Nachrichten auf eins in diesem Jahr. Krieg oder Frieden? Diese Frage hält die Welt auch kurz vor Weihnachten in Atem. Nicht nur mit Blick auf die Ukraine. Auch in Venezuela spitzt sich die Lage zu. Der Konflikt zwischen den USA und Caracas zeigt sich längst nicht mehr nur in der faktischen Seeblockade. US-Präsident Donald Trump verlegt zusätzlich immer mehr Truppen in die Nachbarstaaten Venezuelas. So wurden zuletzt Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Eloy Alfaro Air Base in Ecuador stationiert, obwohl Washington diese Basis bereits 2009 aufgegeben hatte. Offiziell begründet das Weiße Haus den Schritt mit dem Kampf gegen Drogenschmuggel vor Venezuelas Küste. Beobachter halten das für widersprüchlich, denn Ecuador gilt selbst als stark in den Kokainhandel verwickelt. Zudem ist Ecuador kein Einzelfall. Im Inselstaat Trinidad und Tobago ist die US-Luftwaffe inzwischen präsent. Auch Peru erlaubte kürzlich den Aufenthalt von US-Kampfeinheiten, darunter die Elitetruppe Navy SEALs, für das gesamte Jahr 2026. Beobachter werten diese Schritte nicht als Zufall. Sie sprechen von einer gezielten Einkreisung Venezuelas als Vorbereitung auf eine mögliche US-Invasion. Auch in der letzten Nachrichtensendung des Jahres schauen wir noch einmal auf das AWF in Prag. Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Unterzeichnung der Prager Deklaration. Der Titel der Erklärung lautet »Alles für den Frieden«. Darin bekennen sich die Unterzeichner dazu, im kommenden Jahr all ihre Kraft einzusetzen, um den Ausbruch eines Krieges zu verhindern und den Frieden zu bewahren. Die Erklärung wurde von allen Teilnehmern des diesjährigen AWF unterschrieben. Unter ihnen waren etwa der Kommunikationswissenschaftler Michael Mayen, die frühere Vorsitzende der österreichischen Grünen Madeleine Petrovic, der Publizist Anselm Lenz sowie der Autor und Aktivist Martin Sellner. Vor der Unterzeichnung trat die Medizinrechtlerin Beate Bahner ans Rednerpult. Mit eindringlichen Worten machte sie die Bedeutung der Erklärung deutlich. Die Kernaussage brachte sie auf den Punkt mit dem Satz: Es gibt keinen Frieden ohne den Mut der Einzelnen. Auf eins hat einen Auszug aus der Rede sowie die feierliche Unterzeichnung für sie festgehalten.
Wir alle sind heute ein Stück näher zusammengerückt. Über Grenzen hinweg, über Ideologien hinweg, über persönliche Unterschiede hinweg. Verbunden durch die gemeinsame Überzeugung, dass Frieden kein Zustand ist, der uns geschenkt wird, sondern eine Aufgabe, die wir aktiv gestalten müssen. Deshalb erfüllt es mich mit großem Stolz, dass wir nun gemeinsam die Prager Deklaration 2025 »Alles für den Frieden« unterzeichnen. Diese Deklaration ist weit mehr als ein Dokument. Sie ist ein Versprechen an uns selbst, an unsere Mitmenschen, an kommende Generationen. Ein Versprechen, das uns verpflichtet, weiterzudenken, weiterzuhandeln und niemals nachzulassen, wenn es darum geht, Frieden zu verteidigen und zu ermöglichen. Lassen Sie uns diesen Augenblick gemeinsam gestalten, sichtbar, kraftvoll und geschlossen.
Die gesamte Rede von Beate Bahner finden Sie wie üblich unter www.auf1.tv. Wie schon in den letzten Jahren war Auf 1 für Sie auch 2025 unermüdlich im Einsatz. Selbstverständlich werden wir, ganz im Sinne der Prager Deklaration, auch im nächsten Jahr alles daran setzen, mehr Menschen mit unserer Aufklärungsarbeit zu erreichen. Wer uns dabei helfen will, kann das etwa mit einer Spende tun. Unter www.auf1.tv/unterstützen. Nach der Veröffentlichung weiterer Epstein-Ermittlungsakten hat sich US-Präsident Donald Trump erstmals öffentlich geäußert. Er erklärte, er möge weder die Fotos von Bill Clinton noch jene anderer abgebildeter Personen. Insgesamt sprach er von einer, Zitat, schrecklichen Sache. Trump betonte, wie viele Menschen verärgert seien. Grund sei, dass durch die Akten Bilder von Personen verbreitet würden, die mit den Verbrechen von Jeffrey Epstein nichts zu tun hätten. Sie seien lediglich auf derselben Party gewesen. So werde ihr Ruf zerstört. Auffällig ist, dass Trump frühere Vorwürfe gegen Clinton nicht erneuerte. Die Veröffentlichung der Dokumente erfolgte nach massivem öffentlichen und parlamentarischen Druck auf das US-Justizministerium. Ende vergangener Woche veröffentlichte das US-Justizministerium weitere Akten im Fall Jeffrey Epstein. Ob damit tatsächlich alle Unterlagen offengelegt wurden, ist unklar. Fest steht, das Thema pädosexuelle Kriminalität ist wieder in den Schlagzeilen, auch in Deutschland, selbst wenn es dort keinen prominenten Fall wie Epstein gibt. Mit dem Thema beschäftigt sich auch die Malerin Sigi von Friel. Im Dezember stellte sie gemeinsam mit anderen oppositionellen Künstlern in der Berliner Musikbrauerei aus. Rund 180 Menschen kamen allein am ersten Abend in das Veranstaltungsgebäude im Stadtteil Prenzlauer Berg. Eines ihrer Werke setzt sich ausdrücklich mit Kindesmissbrauch auseinander. Gegenüber Auf 1 machte von Friel deutlich, wie akut das Problem auch in Deutschland ist.
Also man muss sich einfach vorstellen, dass alleine in Deutschland im Jahr roundabout 100.000 Kinder abhanden kommen. Ja, also und wir sind kein Entwicklungsland oder so. Also ich glaube, Deutschland 100.000, Frankreich liegt, glaube ich, bei 80 oder so. Also sind Zahlen, die man sich einfach gar nicht vorstellen kann. Die Epstein-Files zum Beispiel, die zeigen das ja ganz deutlich, dass es dort einen großen Ring gibt aus Leuten, die Experimente an Menschen durchführen, die sexuelle Vorlieben haben und dass die im Prinzip mit Kindern, ja, wir reden hier nicht nur von Teenagern oder jungen Frauen, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass es hier auch um Kinder geht.
2025 neigt sich dem Ende zu. Es war ein Jahr, in dem die Corona-Aufarbeitung in Deutschland durchaus vorankam, wenn auch abseits der großen Schlagzeilen. Mehrere Parlamente setzten Enquete-Kommissionen und Untersuchungsausschüsse ein. Vor allem in den Landtagen ist ein Stimmungswandel zu erkennen. Die Bereitschaft zur Aufklärung wächst. Dabei kommen bei Anhörungen immer neue, teils erschreckende Details ans Licht. So auch in der Enquete-Kommission in Brandenburg. Dort räumten Vertreter des Gesundheitsministeriums ein, die gesundheitlichen Gefahren des Coronavirus wurden bei der Umsetzung der Maßnahmen kein einziges Mal abgewogen. Das sagt Lars Hünig, AfD-Mitglied der Kommission.
Wir haben Anzuhörende, wie das Ministerium, die eben klar gesagt haben, wir haben nur auf Anweisung von oben gewartet, Pandemiepläne haben keine Rolle gespielt. Und übrigens hat das Ministerium genau zu dieser Frage, was das Thema Abwägungsprozess war, im letzten Ausschuss ganz klipp und klar gesagt, wir haben nur rechtlich abgewogen. Wir haben nicht einmal die Frage gestellt, gibt es diese gefährliche Pandemie? Das nennt man materielle Abwägungsprozesse. Das haben sie nie getan, sondern die haben eigentlich nichts anderes getan, als da kommt der Vorgesetzte rein und sagt, wir müssen jetzt Maßnahmen machen, Maskenpflicht, Kindergartenschließung, Schulschließung, bla bla bla. Und dann haben die sich gekümmert und haben gesagt, okay, ist das machbar? Können wir das machen? Können wir das rechtlich machen? Ist es verfassungsrechtlich richtig? Punkt. Und wenn es verfassungsrechtlich schwierig ist, wie kommen wir rechtlich klar? Wir haben nicht einmal die Frage gestellt, ob das alles notwendig war.
Die Kommissionen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen haben eine Besonderheit. Neben der AfD fordert dort auch das BSW eine Aufarbeitung, teilweise sehr vehement. Umso bemerkenswerter ist, dass das BSW in Potsdam vergangene Woche gegen die Rückzahlung von Bußgeldern stimmte, die das Landesverfassungsgericht als rechtswidrig eingestuft hatte. Für Hünig zeigt sich hier ein grundsätzliches Dilemma beim BSW.
Das BSW hat natürlich, das ist eigentlich, das ist tragisch. Die machen in der Enquete-Kommission eine wirklich gute Arbeit. Ich muss aber auch zugeben, dass die Enquete-Kommission in Brandenburg sowieso, auch mit der Vorsitzenden, das muss man ganz klar sagen, ist das ein hervorragender Ausschuss, weil man wirklich sachbezogen arbeitet miteinander. Im Landtag sieht es dann anders aus. Das BSW ist in einer Koalition und die haben die Besonderheit, alles, was bei denen im Parteiprogramm steht, können sie nicht positiv bescheiden. Das müssen sie immer ablehnen, weil das die SPD anders sieht. Und hier war es genauso. Man kommt natürlich immer mit irgendwelchen fadenscheinigen Geschichten, dass man rechtlich hätte man hier und hätte man da. Und wir sind ja sowieso für eine Amnestie. Nur das ist ja keine Amnestie, sondern hier hat ein Gericht festgestellt, dass Teile einer Eindämmungsverordnung nichtig sind und dass die Bußgeldtatbestände auch nichtig sind. Punkt. Damit müssen die Leute, muss denen ein Brief nach Hause geschickt werden, wo drin steht, sie haben nie etwas Falsches gemacht, weil das, was man ihnen angelastet hat, gibt's nicht. Und Nummer zwei, wenn sie ein Geld bezahlt haben, haben sie es hier zurück. Punkt. Das ist das Rechtsverständnis. Man hat uns heute vorgeworfen, wir wollen den Rechtsstaat aushöhlen. Nein, wir wollen, dass der Rechtsstaat Anwendung findet. Das ist das ganze Geheimnis.
Für die Bundesregierung ist die Förderung sogenannter LGBTQ-Projekte ein fester Teil der Außenpolitik. Im vergangenen Jahr war Deutschland dabei das fünftgrößte Geberland. Finanziert werden entsprechende Projekte mit Steuergeld und damit auch entsprechende NGOs als ausführende Organisationen. Doch wie viel Steuergeld Außenminister Johann Wadephul für woke Identitätspolitik ausgibt, soll die Öffentlichkeit offenbar nicht erfahren. Das zeigt eine Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag. Darin heißt es zunächst, durch die Bundesregierung geförderte Einzelmaßnahmen mit dem Schwerpunkt in den Themenbereichen LGBTQ+ und Gender sind aufgrund des Umfangs der Anlage 1 zu entnehmen. Direkt darunter folgt der Hinweis, das Auswärtige Amt hat die Anlage als Verschlusssache nur für den Dienstgebrauch eingestuft. Die Zahlen sind damit nur im Geheimraum des Bundestages einsehbar. Abgeordnete dürfen sie lesen, aber nicht öffentlich darüber sprechen. Seit 40 Jahren existiert die Reitschule in Bern. Entstanden aus einer Hausbesetzung, gilt sie heute als linkes Kulturzentrum. Nun zeigt ein freigeklagter Geschäftsbericht, dass die Stadt Bern die Reitschule massiv mit Steuergeld fördert. Jährlich fließen 440.000 Franken über Tarnvereine und spezielle Vereinbarungen. Die angeblichen Hausbesetzer leben damit inklusive Nebenkosten auf Kosten der Steuerzahler. Der Bericht zeigt außerdem, die Reitschule wird wie ein Unternehmen geführt. Vereine und Bewohner zahlen Miete. Der Umsatz 2024 lag bei 87.000 Franken. Das Vereinskonto weist 378.000 Franken aus. Die Enthüllungen sorgen für Empörung, denn die Reitschule gilt als Ausgangspunkt zahlreicher linker Krawalle und Gewaltexzesse. Zuletzt wurden bei einer unbewilligten Palästina-Demo im Oktober 18 Polizeibeamte verletzt. Auch spontane Ausschreitungen und Angriffe auf politisch Andersdenkende sollen dort geplant worden sein. Ob die Enthüllungen Konsequenzen haben, ist offen. Beobachter vermuten jedoch, solange in Bern Rot-Grün regiert, dürfte das Steuergeld weiter fließen. Unter dem Namen Satansbraten ist der Influencer Erik Seidel für virale Comedy-Videos bekannt. Nun wendet er sich mit einem dramatischen Appell an seine Community. Sein 70-jähriger Vater ist am Samstagabend im Problembezirk Wien-Favoriten brutal zusammengeschlagen worden. Nach Angaben Seidels ereignete sich der Angriff am 20. Dezember zwischen 19 und 20 Uhr. Demnach hätten drei Jugendliche dem Pensionisten den Weg versperrt. Als er sie aufforderte, Platz zu machen, sei er sofort angegriffen worden. Laut Seidel erlitt sein Vater schwere Verletzungen. Neben Gesichts- und Schulterbrüchen habe er auch mehrere Zähne verloren. In sozialen Netzwerken bittet der Influencer nun um sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Täter. Für entsprechende Informationen setzt er auch eine Belohnung aus. Wir kommen nun zum Interview des Tages und das findet heute bei uns im Studio statt und ich begrüße auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Servus Martin.
Hallo Bernhard.
Martin, ich habe es eingangs schon gesagt, der Begriff 20er Jahre hat ja für viele Menschen einen sehr schicksalshaften Klang. Also das wuchtige Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts hallt immer noch nach. Erleben wir ein ähnlich politisch bedeutsames Jahrzehnt oder ist das nur ein Mythos?
Also ja, um mal deine Formulierung aufzugreifen, es hat was Mystisches, wenn man so will, die 20er Jahre. Insbesondere denken wir da an die 1920er Jahre, die ja auch fast schon wieder so eine Art Revival haben, wenn wir an Babylon, Berlin und solche Fernsehsendungen zurückdenken. Aber interessanterweise die 20er Jahre, in dem Sinne gab es auch vorher, gehen wir mal ins 19. Jahrhundert, da war ja vorher Napoleon, der wurde besiegt in der Völkerschlacht und da war ein unheimlicher Aufbruch, so ein demokratischer Völkerfrühling, der dann aber sofort bekämpft wurde durch eine Restauration. Und das ganze 19. Jahrhundert war im Grunde geprägt von dieser Auseinandersetzung Völkerfrühling gegen Restauration. Wenn man so will, war das vielleicht auch einer der Gründe, der in den Ersten Weltkrieg am Ende geführt hat. Und dann natürlich die 1920er Jahre furchtbar geprägt von dem ja gerade frischen Ersten Weltkrieg, von den Folgen, die es hatte. Und Eric Hobsbawm, der britische Historiker, hat ja diese Zeit mal als den Beginn des kurzen 20. Jahrhunderts bezeichnet. Also der Auseinandersetzung der Ideologien, der drei großen Ideologien, die im 20. Jahrhundert miteinander gekämpft haben. Das hat dann 1990 aufgehört. Und jetzt erleben wir, wie diese übrig gebliebene Ideologie, also das, was man so manchmal als den kollektiven Westen, den Wertewesten oder den universellen Westen nennt, wie er einerseits sich im Niedergang befindet, darin aber aggressiv wird und einen unheimlichen Hegemonialanspruch erhebt, durchsetzen will. Und da kommen wir fast wieder zurück ins 19. Jahrhundert. Auch heute haben wir unter dem Begriff Multipolarität so etwas wie eine Wiederkehr eines Völkerfrühlings gegen diesen universellen westlichen Anspruch. Und da wird sich vermutlich jetzt in diesen Jahren, in den 2020er Jahren entscheiden, wie das jetzt ja nicht mehr ganz junge Jahrhundert davon geprägt ist.
Ja, noch ist der Ton der politischen Auseinandersetzung noch nicht so rau wie in den letzten 20er Jahren. Vor einem Jahr hat der Bundestagswahlkampf in Deutschland begonnen und nach einigen Holprigkeiten ist dann Friedrich Merz Ende Februar dieses Jahres zum Kanzler gekürt worden. Jetzt werfen ihm einige Kritiker vor, ja, er ist nur ein neues Gesicht des linksgrünen Zeitgeists und der diese unsägliche Ampelpolitik nahtlos fortsetzt. Linke Kritiker wiederum sagen, nein, der Mann ist in eine gefährliche Nähe zur AfD geraten. Wie siehst denn du das?
Also erstmal, um kurz noch darauf einzugehen, noch ist der Tonfall nicht ganz so rau, aber wenn man sowas hört wie Kampf gegen Hass und Hetze und was man da mit Abweichlern vielleicht auch manchmal machen sollte, das erinnert mich schon jetzt nicht an die Straßenkämpfe der 1920er Jahre, aber doch, wir sind da auf einem gefährlichen Weg. Aber zu deiner Frage, Friedrich Merz, im Grunde sind es zwei Fragen und damit sind es auch zwei Antworten. Mhm. Also wenn wir uns mal die Biografie von Friedrich Merz ansehen, er kommt ja aus den 90er Jahren, er war der Generalsekretär, er wollte damals schon gerne Kanzler werden. Er ist dann aus dem Weg geräumt worden von Angela Merkel, die Kohls Mädchen, sagte man damals, also Helmut Kohl war damals der Bundeskanzler. Das hat er nie verwunden. Und er wollte aus Eitelkeit Kanzler werden, das war sein einziges Ziel. Und das macht ihn in einer gewissen Weise, was die Taktik angeht, flexibel. Deshalb hat er Anfang des Jahres dann auch mal angefangen, im Wahlkampf irgendwas gemeinsam mit der AfD abzustimmen, weil er wusste, dass das bei einem Teil seiner Wähler gut ankommt und dann am nächsten Tag die Brandmauer zu beschwören. Darum hat er 500 Fragen stellen lassen zur Finanzierung von NGOs und dann, als er Kanzler war, angefangen, diese NGOs weiter zu finanzieren. Er ist in dieser Hinsicht völlig flexibel, weil er will nur die Macht, die persönliche Macht. Also auf diesen Mann irgendwie zu hoffen, zu sagen, das ist jetzt so ein wenigstens pseudokonservativer. Also wer diese Illusion noch hat, der, glaube ich, der hat sich sehr, sehr geirrt. Aber es steht dahinter natürlich eine Grundsatzfrage. Also wohin bewegt sich die Union? Wohin bewegt sich insbesondere die CDU? Und was hat es auf mit dieser ominösen Brandmauer? Und wenn man die mal analysiert und einordnet, muss man sagen, diese Brandmauer ist ja das Ziel, einen Teil des Volkes als inneren Feind zu definieren und dadurch den Burgfrieden des Establishments herzustellen und quasi zivil, religiös, moralisch zu begründen, warum man eine Diktatur gegen einen immer größer werdenden, aufmüpfigen, andersdenkenden Teil des Volkes errichten und um jeden Preis durchsetzen will. Das sehen wir momentan. dafür steht Merz, auch wenn es ihn jetzt vielleicht persönlich nicht so interessiert, weil er einfach im Kanzleramt der Hausherr sein will. Aber natürlich die Leute, die hinter ihm stehen, die mit ihm regieren, die sehen das so. Ich gebe dir aber recht, es gibt eine Fraktion innerhalb der Union, die die AfD als eine Art Mehrheitsreserve betrachtet. Jens Spahn scheint dazu zu gehören. Da würde ich aber sehr vorsichtig sein, sich von solchen Leuten locken zu lassen.
Du hast ihn jetzt gerade als sehr flexibel, sehr diplomatisch bezeichnet. Ist jetzt Merz dieser Charakter, diese Persönlichkeit, die die zentralen, die wichtigsten Weichenstellungen, die politischen dieses Jahrzehnts wirklich vollziehen kann? Teilweise mit auch Wirkung weit über dieses Jahrzehnt hinaus. Wie schätzt du ihn da ein?
Man möchte es ihm eigentlich nicht zutrauen, wenn man ihn so sieht. Er ist ein bisschen alt gewordener Konformant, habe ich immer so den Eindruck. Aber er ist nun mal Kanzler. Ja, er kann sehr viel mit seiner Kanzlermacht durchsetzen. Insofern ist er gefährlich. Und er versucht das ja im Moment auch. Wenn man uns jetzt gerade die vergangene Woche ansehen, wo Friedrich Merz und Ursula von der Leyen, also die EU-Kommissionspräsidentin, versucht haben, durch das Umleiten eingefrorener russischer Gelder eine Situation herbeizuführen, die die Kriegsgefahr massiv erhöht. Da sieht man, dass diese beiden tatsächlich versucht haben, Weichen zu stellen in eine Situation, die außer Kontrolle geraten könnte.
Ja, aber das wäre eine extrem fatale Situation. Ich glaube, man hat sich gefragt, haben Sie die Tragweite dieser Entscheidung überhaupt begriffen oder war das Absicht? Ja? Also die Folgewirkungen dieses Antastens fremder Nationen, also ihrer Guthaben, das ist nicht einmal im Zweiten Weltkrieg passiert. Also das ist ein Tabu eigentlich und die Folgewirkungen wären sehr dramatisch gewesen.
Also deine Frage ist ja im Grunde genommen, kriegen diese Leute überhaupt noch mit, was sie da machen? Ursula von der Leyen, von ihr sagt man, dass sie von Montag bis Freitag in ihrer Dienstetage wohnt, dass da nicht mal führende Mitarbeiter Zugang haben und die noch so viel mitkriegt wie die Politbüromitglieder der SED in ihrer Waldsiedlung. Das ist eine mögliche Antwort, dass die wirklich überhaupt nichts mehr mitkriegen. Das macht's aber nicht besser, ja. Das macht sie ja noch unberechenbarer und noch gefährlicher. Ich glaube aber, wenn man sich Friedrich Merz ansieht, dann ist es mal ganz interessant, auf seine Semantik, auf seine Formulierung zu achten. Der Mann hat sich noch nie als deutscher Kanzler bezeichnet. Er hat immer Wert gelegt auf die Formulierung, ich bin Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Also für ihn steht das System, also die westeingebundene transatlantische Bundesrepublik im Grunde vor dem Land. Er hat neulich im Bundestag gesagt, er ist zu froh, im Westen aufgewachsen zu sein. Ich glaube, damit meint er nicht so sehr den deutschen Westen, sondern den politischen Westen.
Ich glaube, das ergibt sich auch durch seine Vergangenheit, durch seine Vita bei BlackRock, ja, dass er der Ultra-Globalist
eigentlich. Na klar. Das heißt, er ist bereit zu sagen, ich will dieses System, für das ich stehe, um jeden Preis durchsetzen, notfalls auch auf Kosten des Landes. Das ist jedenfalls meine Einschätzung. Mhm. Und das macht ihn dann gefährlich, dass er bereit ist, in dieser wichtigen Zeit, die er als Kanzler hat, das wird vermutlich bis 2029 jetzt so sein, solche Entscheidungen durchzusetzen. Ja.
Also du traust ihm das ohne weiteres?
Ich traue ihm da einiges zu.
Ja. Mit aller Konsequenz. Ja. Jetzt finden im nächsten Jahr in Deutschland 5 Landtagswahlen statt. Das beginnt im Frühjahr in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Im Herbst sind dann Berlin und Sachsen-Anhalt drauf. Kurz darauf kommt Mecklenburg-Vorpommern. Die AfD darf sich berechtigte Hoffnung auf teilweise absolute Mehrheiten in einigen dieser Länder machen. Ist 2026 jetzt ein Jahr der Schicksalswahlen für Deutschland?
Bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff Schicksalswahl, weil das haben wir in den vergangenen Jahren dann immer wieder gehört, vom Bürgermeister aufwärts. Aber es stimmt schon. Also wir haben 3 Wahlen, da wird sich nicht viel entwickeln. Das ist Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Berlin. Die AfD wird dazulegen, aber sie ist weit von jeder Machtoption entfernt. Was anderes ist Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Da geben die Umfragen das durchaus her, wenn es auch noch alles andere als sicher ist, dass sie so in die Richtung Mandatsmehrheit kommen. Und man muss das aus Sicht des Establishments sehen. Für die wäre das eine derartig krachende Niederlage. Für die wäre das eine derartige Angstkulisse, dass sie das auf keinen Fall zulassen wollen. Und deshalb werden sie versuchen, ich hatte ja vorhin die Funktion der Brandmauer etwas erläutert, in den Monaten davor riesige Kampagnen durchzuziehen, wo sie die Leute wirklich zu zwingen, zu sagen, bist du für uns oder bist du gegen uns, mit allen Konsequenzen, was das bedeutet. Ich denke mal, wir werden da sowas erleben wie eine Neuauflage von Potsdam oder von Ähnlichen. Also wir werden möglicherweise auch politische Gewalt auf der Straße in ganz anderer Weise erleben, weil das als Angstkulisse in den Augen des Establishments wahrgenommen wird. Sie werden um jeden Preis versuchen wollen, das zu verhindern. Und ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir ein friedliches 2026 erleben.
Jetzt werden aber viele Zuschauer sagen, es ist doch eigentlich nicht so wichtig, beziehungsweise fast egal, wer in Schwerin oder in Magdeburg regiert, weil die wirklich wichtigen Weichen oder Fäden werden gestellt beziehungsweise gezogen ganz woanders und von wem anderen.
Wie siehst du das? Da haben die Leute, die so argumentieren, zunächst einmal auch recht. Also viele zentrale Fragen wie Krieg und Frieden, wie es diese unsäglichen Sanktionen gegen eigene Staatsbürger und vieles andere mehr wird natürlich nicht in Schwerin, in Magdeburg oder in irgendeiner Landeshauptstadt entschieden, sondern maximal im Bundeskanzleramt oder auch gleich in Brüssel. Aber vielleicht muss man die Genese solcher Regierungen mal andersrum betrachten. Also viele sagen ja, die AfD könnte regieren und dann würde sie das und das machen und die Gesellschaft würde sich verändern. Tatsächlich sind ja Mehrheiten, wenn sie entstehen, Ausdruck einer gesellschaftlichen Veränderung. Also die Leute müssen ja nicht so wählen, wie sie es tun. Sie tun es, weil sich ihre Stimmung verändert hat, weil sich ihre Ängste verändert haben, weil sich ihre Hoffnungen, weil sie Hoffnungen gebildet haben. Also wir würden in absoluten Mehrheiten oder in AfD-Regierungen einen massiven Stimmungswandel und damit ein massives Misstrauensvotum gegen das Establishment erleben. Und allein dieser Stimmungswandel würde Lawinen auslösen. Ganz unabhängig, was ein Ministerpräsident dann in Mecklenburg-Vorpommern oder in Sachsen-Anhalt tatsächlich in der Alltags- und Realpolitik machen kann, da würde ich mir jetzt auch nicht zu große Hoffnungen irgendwie konstruieren.
Aber die Ausläufer sind auf jeden Fall massiv. Ja, na klar. Auch in Berlin. Zum Schluss noch einen Blick auf eine andere Macht. 2024 war das BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht, der große Shootingstar. Mittlerweile hat sich Sarah Wagenknecht zurückgezogen, mehr oder weniger, und es ist so, die Partei kämpft ums Überleben. Die anderen Parteien sprechen permanent von der Brandmauer gegenüber der AfD. Wie siehst du denn die Optionen langfristig für eine wirkliche Zusammenarbeit von BSW mit der AfD?
Ja, es ist schon ganz interessant. Ich erinnere mich da an die Landtagswahlen 2024 in Brandenburg, Thüringen und Sachsen. Und da hatten wir ja auch von Auf 1 mehrfach Umfragen gemacht bei BSW-Wahlkampfveranstaltungen. Mit wem soll eure Partei, wenn sie in die Landtage kommt, das war mir damals relativ klar, zusammenarbeiten. Und da sagte praktisch niemand CDU, da sagte praktisch niemand SPD. Und viele, viele sagten AfD und manche sagten auch, nein, wir sollten absolut Opposition sein. Was hat diese Partei gemacht? Ist in Koalition gegangen mit der SPD und mit der CDU. Das war Wählerverrat, das war Verrat an den eigenen Anhängern. Und das hat sich dann entsprechend ausgezahlt, in dem Sinne, dass das BSW beim Bundestag so abgeschnitten hat, wie es abgeschnitten hat. Ob das jetzt ein paar Stimmen mehr oder weniger war, ist jetzt eine andere Diskussion. Und dass es bangen muss, ob es in die Landtage überhaupt wieder reinkommt. Das ist die Grundsatzentscheidung, die diese Partei jetzt treffen muss. Der letzte Parteitag in Magdeburg ist so ausgegangen, dass die Kräfte, die zumindest offen sind für eine Annäherung oder zumindest für eine Nicht-Brandmauer-Politik gestärkt wurden, dass die Kräfte des Thüringer Weges eher geschwächt wurden. Insofern sehe ich da eine gewisse Hoffnung auch für das BSW als ein gewisses Korrektiv, eine gewisse Reserve, um die AfD davon abzuhalten, sich stark in Richtung Melonisierung oder Ähnliches zu bewegen, weil eben immer diese andere Partei da ist, die ja dann auch gewählt werden könnte. Dass sie sich jetzt krachen, ja gut, das haben Parteien in dieser Entwicklungsphase alle durchgemacht. Ich erinnere mich da an die Grünen Ende der 80er Jahre, alle halben Jahre einen neuen Vorsitzenden. Und da könnte man noch einige andere Beispiele nennen. Das würde ich jetzt nicht zu hoch einschätzen.
Und damit wünsche ich Ihnen noch schöne und besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start in das neue Jahr. Wir verabschieden uns hiermit in die Weihnachtspause. Ab dem 7. Januar sind wir wieder für Sie da. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.